Ich habe die inhaltlichen Punkte kurz, konkret und knackig in Form eines kleinen Artikels zusammengefasst und ich habe den 10-mal ausgedruckt. Also für die, die das gern mitnehmen wollen nach der Predigt, also die Predigt von letzte Woche und diese Woche, weil es ja doch inhaltlich ganz schön viel ist und da habe ich mal versucht, das so auf wenige Punkte runterzubrechen, so dass wir, dass ihr quasi das auch, wenn ihr das abheften wollt oder durchlesen wollt, was auch immer, die Lehre über das Wesen des Heiligen Geistes. Genau, wir sind nämlich in einer neuen Predigtreihe. Für die, die letzte Woche nicht da waren, wir sprechen über den Heiligen Geist in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten. Und wir haben letzte Woche angefangen, über die 7 Geister Gottes zu sprechen. Und zwar ist die Rede davon in Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Auch noch an anderen Stellen, auch noch Offenbarung 1. Und in Jesaja 11, Vers 2 wird uns der eine Heilige Geist quasi aufgeschlüsselt und erklärt in Form von 7 Geistern. Wir haben ein bisschen über die Dreieinigkeit gesprochen, über die Dreifaltigkeit in der Gottheit. Und bisher haben wir über Punkt 1, dass der Heilige Geist der Geist des Herrn ist. Das heißt, er ist der Herr selber. Genauso wie der Geist eines Menschen der Mensch selber ist. Wir haben eine Seele, wir haben einen Körper, aber wir sind ein Geist. Das ist unser innerstes Wesen, der Kern unseres Seins. Und so ist auch der Heilige Geist Gott selbst und sein innerstes Wesen. Punkt 2 war, dass der Heilige Geist der Geist der Weisheit ist. Das heißt nicht, dass er immer, dass er irgendwie der Beste, also Weisheit und dann kommt Verstand, dass er irgendwie der Beste im Schach ist und immer logisch alles am besten weiß und das uns mitteilt. Das wäre schön, ist aber nicht so. Das hat also nichts mit Intellekt oder Intelligenz zu tun. Ich würde das gut finden, aber ist nicht so, sondern der Intellekt ist ein Teil unserer natürlichen Gegebenheit, hat viel wahrscheinlich auch mit Kindheit und so zu tun, aber nichts mit dem Heiligen Geist. Wobei ich auch denke, dass der Heilige Geist uns intelligent machen kann, beziehungsweise die Fähigkeit unseres Intellektes und die Fähigkeit, klar zu denken, wiederherstellt, wenn sie kaputt gegangen ist. Meine Frau auch selber erlebt. Und ja, dafür können wir den Herrn preisen. Aber gut, ich fange schon wieder an hier. Also er ist der Geist der Weisheit, was bedeutet, er vermittelt das Wesen Gottes. Weisheit ist nichts anderes als das Grundkonstrukt, was das Reich Gottes zusammenhält. Es ist das Herz des Vaters selbst. Und der Heilige Geist vermittelt diese Weisheit und er demonstriert sie. Und er ist der Geist des Verstandes. Da geht es nicht, wie gesagt, um Schachspielen, sondern es geht um die Fähigkeit, den Willen Gottes herauszufinden. Was ist der gute und wohlgefällige Wille Gottes und was nicht? Ja, das sind ja essentiell wichtige Dinge. Ein oder andere mag sagen, aber wir haben doch die Bibel, da steht ja alles drin. Es steht eben nicht alles drin. Schon allein wegen der Zeit, die Autoren der Bibel, in der die Autoren der Bibel die Bibel geschrieben haben, das ist alles 2000 Jahre her und länger. Und heute sind wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft mit Fragen konfrontiert, die eben nicht einfach so in der Bibel geschrieben stehen, wo wir den Geist des Verstandes brauchen, um zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Genau. Jo. Und soweit waren wir auch schon gekommen letzte Woche und jetzt kommen wir zu Punkt 4. Lass uns nochmal Jesaja Kapitel 11, Vers 2 aufschlagen, dass wir das einfach nochmal uns in Erinnerung rufen. Und ich lese das und dann beten wir nochmal zusammen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren, siebenfältigen Heiligen Geist. Wir danken dir für die Herrlichkeit des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass er das Feuer ist, was uns am Brennen hält. dass er das Wasser ist, was uns erfrischt, dass er der Atem ist, der uns Leben gibt. Wie geschrieben steht, er beugte sich herab, er hauchte in sie hinein und sie wurden eine lebendige Seele. Herr, wir danken dir. Wir danken dir dafür. Wie auch Jesus seine Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. So bitten wir dich, dass du auch uns heute anhauchst durch dein Wort. Dass auch wir heute empfangen, dass auch wir heute sehen, erkennen, verstehen und dass auch wir ergriffen werden in unserem Herzen von dieser Herrlichkeit der Gottheit im Heiligen Geist. Halleluja. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass wir dich als den verstehen, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Also wenn wir dich anschauen als den, in dem die dreifältige Gottheit vereint ist, dass auch wir das als Vorbild nehmen, dass auch wir Gefäße sind, dass auch wir diejenigen sind, über die du gesagt hast, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei euch machen. Halleluja. Wir danken dir für diese wunderbaren Dinge und wir danken dir, dass du uns offene Herzen und offene Ohren gibst. Amen. Gut. Punkt 4. Der Geist des Rates. Ja, Schlachter sagt Rats und Elberfelder sagt Rates. Ich bleibe mal bei Rates. Des Rates. Ruach Etza, der Geist des Rates. Das Wort Rat wird in der Bibel immer in einem bestimmten Kontext gebraucht. Und wenn wir Bibelentdecker sind, ja, wie unsere Kindergruppe, und wir mal wissen wollen, okay, worum geht's denn da, wenn das und das in der Bibel geschrieben steht, dann gucke ich mir immer den Kontext an. Das heißt, ich lese drumherum, was steht davor, was steht danach. Wenn ich das nicht tue, dann wird die Bibel zu einem gefährlichen Buch, was viel Potenzial zu Bösem hat. Deshalb immer vorher und nachher lesen, um quasi den Vers und die Wahrheit, die ich versuche zu ergreifen, in das richtige Bild zu stellen. Ja, wenn du ein Bild siehst von einem Mann, der eine Pistole hochhält, dann ist das vielleicht im ersten Moment bedrohlich, aber wenn du dann das ganze Bild siehst und siehst, dass er auf jemanden zielt, der gerade, noch viel mehr Leute umbringen will, dann ergibt das alles ein großes Bild und du verstehst, okay, da ist gar nicht der Böse, sondern der ist der Liebe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das ganze Bild angucken. Und das, was quasi in Medien und in Nachrichten gilt, gilt auch für die Bibel. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, was das Wort Fleisch bedeutet, muss ich mir immer den Kontext angucken, in welchem das gebraucht ist. Mal ist das körperliche Fleisch gemeint, ja, wenn David sagt, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Und mal ist ist unsere sündhafte Natur gemeint. Ja, und manchmal sind wir dann verwirrt, wenn sagt David, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, meint er, dass ich jetzt nicht mehr Buße tun muss? Oder, und dann fängt die ganze Verwirrung an, oder solche Wörter wie Welt, wie Geist, wie Bekehrung und so weiter und so weiter. Eigentlich alles muss ganzheitlich ergriffen werden. Und genauso auch das Wort Rat. Wenn wir nämlich zum Beispiel mal 2. Samuel 16 aufschlagen, Erster und zweiter Samuel, das ist ja so ein bisschen, das könnte auch so eine Serie sein, so ein bisschen Game of Thrones mäßig ist das immer so. Spannende Wendungen über Komplott und Intrige und dann Liebesgeschichten verflochten und das ist wirklich wie so eine Fernsehserie. Natürlich nicht Game of Thrones, das ist schlimm und böse. Also ich gucke nicht Game of Thrones, für die, die denken, dass ich das gucke. Okay. 2. Samuel 16, Vers 20, da heißt es, und Absalom sprach zu Ahitophel, rate, was wir tun sollen. Ein Rat wird immer dann gegeben, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das Wort Rat wird immer dann verwendet, wenn es um eine Entscheidung geht, wenn es um eine Aktion oder eine Handlung geht, über die man nicht genau, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, brauche ich einen Rat. Halleluja. Brauche ich einen Rat. Und Ahitophel, das wissen wir, das war der super Ratgeber der damaligen Zeit. Sein Wort galt wie das Wort von Gott selber. Und als David da aus Jerusalem flüchtet, betet er nur noch und sagt, Herr, mach den Rat Ahitophels zur Torheit. Oder nichtig oder irgendwie so. Und der Heilige Geist ist der Geist des Rates. Das heißt, zum einen, er kennt den Ratschluss Gottes, er weiß, was Gott tun will und er führt es aus. Der Heilige Geist ist der Geist, der in Aktion tritt. Ezekiel Francis hat immer so wunderbar gesagt, wenn der Teufel 100-mal aktiv ist, ist der Heilige Geist 10.000-mal aktiv. Ja, das ist so die indische Art zu predigen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der aktiv ist, ein Geist, der handelt. Er kennt den Ratschluss Gottes und er führt ihn aus. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, er teilt ihn uns mit. Der Heilige Geist gibt uns Anweisungen, praktische Anweisungen. Der Geist des Verstandes ist dafür zuständig, dass wir den Willen Gottes erkennen, verstehen, was der Wille Gottes ist. Und der Geist des Rates zeigt uns, wie wir ihn anwenden und umsetzen können. Der Heilige Geist möchte ein praktischer Teil deines Lebens sein. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist nicht in dem Sinne wie, ja, schön, dass du heute da bist und wie geht's dir so, wie geht's mir so, ja, bis später. Sondern Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, ich liefere mich ihm aus, ich stelle mich ihm zur Verfügung und höre darauf, was er zu sagen hat. Der Heilige Geist leitet uns zur Handlung, zur Aktion, indem er uns den Ratschlag Gottes offenbart, indem er uns zeigt, wie Gott möchte, dass wir handeln. Zum Beispiel in 2. Petrus 1, Vers 21, da geht es darum, wie die Bibel entstanden ist. Ja, die Bibel erzählt davon, wie die Bibel entstanden ist. Und da heißt es, von jeher redeten Männer, getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, dieses Wort treiben ist immer so ein, das ist ja als an sich nichts so Schönes. Es gibt noch in anderen Übersetzungen, wird es irgendwie anders übersetzt. Aber ich bin Elberfelder gewöhnt und da heißt es getrieben vom Heiligen Geist. So, der Heilige Geist in ihnen hat sie angetrieben, das zu sprechen, was sie gesprochen haben. Deswegen können wir davon überzeugt sein, wie auch Paulus schreibt, das ganze Wort Gottes ist vom Heiligen Geist eingegeben, eingehaucht. Es hat göttlichen Ursprung. Falsche Bibelstelle? Was? Ich hatte jetzt aufgeschrieben, 2. Petrus 1, Vers 21. Stimmt das? Gut, danke. Also hier vorne war noch 21, das ist wie bei Stille Post und hinten ist dann schon 22. Claudia hat dann wahrscheinlich 28 gehört. Okay. So, getrieben vom Heiligen Geist. Das klingt doch wie ein Leben zur Ehre Gottes. Wenn wir sagen können für uns, jetzt nicht, dass wir die Bibel neu schreiben oder so, das ist gefährlich, sondern dass wir sagen, ich möchte alltäglich geleitet und geführt sein vom Heiligen Geist. Ich bin von ihm abhängig, dass ich Gott verherrliche. Ich brauche seinen Ratschlag, wie ich in dieser Welt mit Menschen umgehe, wie ich mit ihnen rede, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich handle, was ich tue. Der Heilige Geist hat zu all diesen Sachen eine Meinung. Die Frage ist halt, fragen wir ihn? Haben wir überhaupt Interesse daran, seine Meinung zu erfahren? Und da stellt sich der Heilige Geist zur Verfügung und sagt, ich möchte euch die guten und vollkommenen Wege Gottes zeigen und euch da hineinführen, dass ihr so leben könnt, dass es Gott Ehre macht. Er möchte auch in dir der Handelnde sein. Der Heilige Geist. Komm, wir schlagen das mal auf, das ist schön. Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Vers 6 und 7. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Halleluja. Das ist das apostolische Team von Paulus, ja? Paulus und Silas und der Barnabas. War da schon Barnabas noch dabei? Egal. Die zu sagen, wir sind ausgesandt vom Heiligen Geist. Wir gehen jetzt los und wir fangen an zu missionieren. Und dann sagen sie, was ist jetzt so am nächsten? Wo können wir anfangen? Und sie wollen losrennen und der Heilige Geist zieht die Handbremse und verwehrt ihnen, das Wort Gottes zu reden. Manchmal tut der Heilige Geist Dinge, die wir nicht verstehen, wo wir denken, ich bin doch gehorsam, ich mache doch das, was die Bibel sagt. Ich bin doch hier, ich bin doch voll in der Mission. Aber in dir, der Heilige Geist arbeitet ja sehr viel mit Frieden und Unfrieden, hast du keinen Frieden mehr. Und der Heilige Geist zieht die Handbremse an. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit angezogener Handbremse, damals hatten wir noch den Punto und ich wollte nach Meißen auf Arbeit fahren und es war Frost und ich hatte die Handbremse angezogen. Heutzutage, ja, mein Auto hat jetzt eine beheizte Handbremse, da ist das kein Problem mehr. Aber ich musste also losfahren und bin mit eingefrorener, angezogener Handbremse losgefahren, was sehr relativ mühselig war. Also es ging, ja, aber es war nicht schön. Und irgendwann hatte sich das dann gelöst und dann ging es dann auch wieder. Und genauso ist es, wenn der Heilige Geist uns wehrt und sagt, stopp. Und wenn wir sagen, trotzdem, ich mach das jetzt, dann fahren wir wie mit angezogener Handbremse. Und preis dem Herrn, dass Paulus und die anderen da eine Sensibilität hatten, auf den Heiligen Geist zu hören. Da sehen wir auch, dass der Heilige Geist ihnen wehren konnte, weil sie ihn kannten, weil sie Gemeinschaft mit ihm hatten, weil sie wussten, wie sich das anfühlt, wenn Gott sagt Ja und wenn Gott sagt Nein. Ich hoffe, du weißt, wie sich das anfühlt. Und wenn nicht, dann kannst du, jetzt kommt wieder der praktische Part, kannst du dir ein Gebet aufschreiben, in dein Buch, schönes Gebetsbüchlein anlegen. Herr, lehre mich den Unterschied zwischen deinem Ja und deinem Nein. Wir müssen mal so ein Mikro hinstellen bei Dominik, dass wir das immer auch noch auf der Aufnahme haben. Oh. Oh. Halleluja. Und also der Heilige Geist kann uns stoppen und der Heilige Geist kann noch mehr. Apostelgeschichte 10, gehen wir mal vor. Der Heilige Geist kann uns einen göttlichen Tritt in den Hintern geben. Denn der Heilige Geist gibt uns nämlich Anweisungen, etwas zu tun, besonders dann, wenn wir eigentlich keine Lust dazu haben. Ist euch das mal aufgefallen? Die großen Momente, wo Gott dich gebraucht hat, wenn du zurückguckst, das war nicht irgendwie so wie, ach ja, danach fühle ich mich heute richtig. Das wird richtig super. Sondern dir klopft das Herz bis oben ran, dann bist du dran. Ja? Sagen sie beim Missionswerk Josua immer, klopf das Herz bis oben an, dann bist du dran. Und du musst dich überwinden und diesen Schritt wagen. Manchmal sind das sind meistens Dinge, die dir überhaupt nicht angenehm sind. Und genauso wurde es auch hier beim Petrus. Er war ja da am Meer, hat seine Auszeit genossen und ging da aufs Dach. Und das Haus des Gerbers Simon war am Meer und das war so, also am Mittelmeer, also richtig schöner Urlaubsort. Und dann war er oben auf dem Haus, um zu beten. Unten wurde schon das Essen zubereitet. Ja, und er roch schon. Oh, lecker. Gleich gibt's Essen. Und so wie die Männer Gottes halt behandelt werden, ja. Vielleicht kann ich mich einfach unten an den Tisch setzen, muss nicht kochen, mich um nichts sorgen. Das ist wahre Gastfreundschaft. Warum sage ich das jetzt gerade? Weiß auch nicht. Egal. Und Und dann hat er eine Vision auf einmal und er kennt die Geschichte, die meisten von euch, er sieht dieses Tuch und sieht da dieses Gewürm und diese ganzen unreinen Tiere und Gott sagt, steh auf, schlachte und iss. Und dreimal passiert ihm das. Und als er noch darüber nachdachte, sprach der Heilige Geist zu ihm. Für diejenigen, die denken, dass der Heilige Geist nicht redet, ja, das ist ja hier niemand, Gott sei Dank. Vers 19 und 20, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steig hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Was waren das für drei Männer? Das waren drei Heiden. Und es war für Petrus verboten, mit denen mitzugehen. Natürlicherweise, ja, besonders jetzt beim Mittagessen. Das Mittagessen, ja, da hat er, was heißt er, da sie bereiteten das Essen zu. Und er hat sich gefreut auf das Mittagessen und da kommen drei Heiden, mit denen er als Jude eigentlich nichts zu tun haben durfte. Ja, das war damals ein absolutes No-Go. Wenn wir dann später in der Kapitel 11, da kommen die Juden und sie sind schockiert, dass Petrus sich mit den Heiden eingelassen hat. Das war der Kontext in dem Ganzen. Und deswegen spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, drei Männer suchen dich und geh ohne Bedenken. Elberfelder sagt, ohne nachzufragen. Oder was steht da? Elberfelder, könnt ihr mal kurz? Ohne zu zweifeln. Okay. Ohne zu zweifeln, ohne Bedenken, geh mit ihnen. So ganz ohne Bedenken war er ja dann doch nicht. Er fragt ja dann, Moment, wer seid denn ihr eigentlich? Und dann lädt er sie dann doch noch ein, dass sie noch zusammen essen. Das Mittagessen ist dann gar nicht verkommen. Und dann geht er mit ihnen mit. Und ganz oft, oder was heißt ganz oft, der Heilige Geist, ich verspreche dir in deinem Leben, wenn du mit dem Heiligen Geist leben willst, wird er dich in Situationen bringen und wird dir etwas sagen, einen Rat geben, was du tun sollst, worauf du keine Lust hast. Oder was dir sogar untersagt ist. Etwas, was du dir selber nicht ausdenken könntest. Bist du bereit dafür? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Und das sind manchmal ganz verrückte Dinge. Aber wenn der Heilige, ja, wenn das Herz klopft bis oben ran, dann bist du dran. Sei gehorsam. Folge ihm nach. Sei dem Heiligen Geist gehorsam. Und die Krönung von dem Ganzen finden wir in Matthäus 4, Vers 1. Nach der Taufe von Jesus Christus führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste, um vom Teufel geprüft zu werden, oder wie, versucht zu werden. Na, das kann ja nun nicht der Heilige Geist sein. Also da hat sich Matthäus bestimmt geirrt, das war bestimmt ein dämonischer Geist, der hat dann das Wort ausgelassen. Nee, das war der Heilige Geist. Besitzen wir so eine Hochachtung vor dem Heiligen Geist, vor dem Geist des Rates und so ein Pflichtbewusstsein, durchaus kann man das sagen, ein Pflichtbewusstsein gegenüber ihm, einen Willen zum Gehorsam, dass er uns sogar in die Wüste führen kann. Bei den meisten von uns, wir gehen nicht mit Absicht in die Wüste. Die Wüste kommt irgendwie über uns, ja. Wir steigen in den Bus, schlafen ein und auf einmal, wo sind wir? Wir sind in der Wüste gelandet und dann kommt die Krise und dann ist die große Not da und dann ja, finden wir uns ja in diesem Strudel nach unten. Aber der Heilige Geist möchte, dass du ihm so hingegeben bist, dass du ihm vertraust, wenn er sagt, geh in die Wüste. Ein anderer, dem das passiert, das fällt mir jetzt gerade ein, Apostelgeschichte Kapitel 9, ist der Philippus. Der war gerade in Samaria und hat dort Erweckung erlebt. Also nicht so eine kleine und so zwei, drei Bekehrte. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Überall. Du stellst dir vor, du gehst auf die Straße, auf den Marktplatz und da dort hinten fahren die Dämonen aus, dort werden sie geheilt, dort drüben, da werden sie gerade getauft. Also das ist da alles passiert. Und dann heißt es, der Heilige Geist sprach zu ihm, geh auf die Straße. Komm, wir schlagen das mal auf. Ist ja gleich hier. Apostelgeschichte 8. Meine ich? Entschuldigung? 9? 8. Es ist 8. Ah nee, Moment, das ist ein Engel. Ist trotzdem gut. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Ja, der war noch nicht so geheiligt, der brauchte dann einen Engel. damit er es wirklich glaubt, und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Elberfelder sagt: öde. In der Erweckung, jeder Prediger, ja, jeder, der sagt, ich will dem Herrn dienen, und also jeder Prediger wünscht sich eigentlich, dass er einmal in seinem Leben Teil einer solchen gewaltigen Erweckung ist. Das ist so der Höhepunkt. Ich kenne einen Mann Gottes, der eine gewaltige Erweckung erlebt hat in Brasilien. Und manchmal haben wir uns einfach hingesetzt und ich habe nur gesagt, du kannst uns bitte, erzähl uns einfach mal ein bisschen was. Und dann packt der Storys aus und du wirst unfassbar. Es ist unfassbar gigantisch, was in Erweckung passiert. Und eben sowas war der Philippus. Und dann kommt der Engel und sagt, geh jetzt da nach Süden, da wo es öde ist, wo es einsam ist. Und Gott ruft uns manchmal in die Öden, in die einsamen Gegenden. Da, wo nicht der schnelle Erfolg irgendwie lockt und der Ministry größer wird, sondern wo es schwierig ist. Und ich kann mir vorstellen, wie der Philippus gedacht hat, was soll ich denn dort? Was soll ich dort, wo es öde und einsam ist? Wo niemand ist? Wo niemand meinen tollen Predigten zuhört? Halleluja. Aber dann kommt der Kämmerer vorbei aus Äthiopien, bekehrt sich, lässt sich taufen und bringt das Evangelium mit zu den Juden nach Äthiopien. Und dann, Philippus Airlines, nahm Gott ihn weg. Gott kann dich übernatürlich aus Wüsten hinausnehmen. Das glaubst du gar nicht. Vertraue ihm doch einfach. Sei doch einfach treu, da wo du drin bist. Gott kann dich wegbeamen. Es ist ganz interessant, dann noch weiter zu studieren, was mit dem Philippus passiert, aber das ist für eine andere Predigt. Halleluja. So, er ist der Geist des Rates. Er will uns raten, was zu tun ist. Dann gehen wir über zu dem Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Das hebräische Wort ist nicht ganz so geläufig. Ruach Gebura kann übersetzt werden mit Macht, Kraft, Stärke, Gewalt, Fähigkeit. Und das griechische Wort ist uns wesentlich geläufiger. Aus vielen Predigten charismatischer Prediger. Dynamis, Kraft, Fähigkeit, Vollmacht. Von dem Wort Dyna, was bedeutet Fähigkeit oder Können. Halleluja. Lass uns dazu mal den Propheten Zacharja aufschlagen, Kapitel 4, Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Die Stärke Gottes und die Heeresmacht Gottes ist der Heilige Geist. Wir hatten ja darüber gesprochen, was das mit der Dreieinigkeit zu tun hat. Der Geist der Weisheit und des Verstandes offenbart den Vater, der Ursprungsgedanke. Der Geist des Rates und der Kraft offenbart den Heiligen Geist, der Handelnde, der die Kraft vermittelt, der den Gedanken vermittelt. Und Jesus, werden wir dann gleich sehen, ist der, der es offenbart, der es demonstriert. Die Macht und die Kraft Gottes liegen im Heiligen Geist. Halleluja. Er ist derjenige, der gesandt ist. Jesus war gesandt und ist wieder aufgenommen worden. Der Vater war immer auf dem Thron und wird in alle Ewigkeit dort sein. Und der Heilige Geist ist der, der gesandt ist auf die Welt. Offenbarung 5, Vers 6 steht hier ganz groß drin. Die sieben Geister Gottes, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Der Heilige Geist ist ausgesandt, quasi die ausgesandte Gottheit. In Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es, er hat die Gabe Gottes ausgeschüttet. Der Heilige Geist ist gesandt, um zu handeln und aktiv zu sein. Lass uns das mal aufschlagen in Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist übrigens nicht nur ein reines Geschichtsbuch, wo wir nachlesen können, wie das früher so war, sondern sie stellt stellt dar, wie die Gemeinde leben soll. Was das normale Level ist, auf der die Gemeinde handeln sollte und aktiv sein sollte. Und wenn wir die Apostelgeschichte studieren, sehen wir eines, dass es eine Gemeinde voll des Heiligen Geistes ist. Voll des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde, die in Kraft aktiv ist, die mutig Zeugnis gibt. Eine Gemeinde, die in die Gaben des Heiligen Geistes, die so wunderbar und herrlich sind, ausübt. Und all das hängt mit der Kraft des Heiligen Geistes zusammen. Lass uns mal Vers 7 lesen. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Halleluja. Das müssen wir auch manchmal hören, ne? Die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria bis an das Ende der Erde. Um ein Zeuge für Jesus Christus zu sein, brauchst du übernatürliche Kraft. Es reicht nicht aus, die richtige Theologie zu haben. Es reicht nicht aus, die Lehrsätze alle korrekt dastehen zu haben und dann die richtigen Traktate. So, es geht nicht darum, was steht in unseren Traktaten. Es geht darum, was demonstrieren wir. Und deswegen, ihr würdet euch wundern, wenn ihr in die Kirchengeschichte schaut, über wie viel theologischen Mumpitz Gott hinweggeschaut hat, um sich zu verherrlichen. Und wir leben in unserem reformatorischen Zeitalter. Ich habe Sola Scriptura und die davor, die 1500 Jahre, ach, die hatten alle keine Ahnung. Jetzt, Martin Luther hat uns das große Heil gebracht. Und da ist so eine Überhebung und so ein Stolz, der da drin liegt. Wir würden besser daran tun, uns lieber stiller zu verhalten, ja, das ist grundsätzlich gut, und Wert darauf zu legen, dass mein Leben ein Zeugnis ist, dass ich Wahrheit aus dem Inneren, aus meinem Handeln heraus demonstriere. Du kannst alle Lehre richtig haben und Gott verunehren. Ich hab's gemacht. Jetzt kann ich wieder Felix ansprechen in der Predigt, war so lange nicht da. Frag Felix. Ja? Halleluja. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes in uns, damit wir Zeugen sind. Nicht Zeugnis geben in erster Linie, was auch wichtig und richtig ist, aber damit wir Zeugnis sind. In Judäa, oder wie heißt es hier? Nicht, dass ich jetzt wieder falsche Reihenfolge sage. In Jerusalem, unsere Familie. In Judäa, das ist unsere Kultur. In Samaria, das sind unsere Feinde. Und die Enden der Welt. Zeugnis sein. Der Heilige Geist bewirkt in dir, dass du Jesus Christus darstellst und ihn demonstrierst. Deshalb ist die Kraft, die wir empfangen, durch unser persönliches Pfingsten, ist die Kraft, die uns Sünde überwinden lässt und so leben lässt, dass wir Jesus repräsentieren. Und das bedeutet zuallererst, dass wir lieben. Das bedeutet noch vieles andere, aber zuallererst bedeutet es, dass wir leben. Interessanterweise, wenn du mal eine Umfrage machst, was war das Besondere, weshalb der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist? Früher dachte ich, na, wegen den Zeichen und den Wundern und den Machttaten, dass sie das alles vollbringen können. Aber die Bibelentdecker unter uns, die wissen, dass sowohl Totenauferweckung als auch Heilungen, als die ganzen Dinge, das konnten die Jünger alles schon vorher. Die haben alle schon die Dämonen ausgetrieben, aber alles kein Problem vorher. Dafür ist Pfingsten nicht gegeben. Die kamen ja zu Lukas Kapitel 10 zu Jesus zurück, voller Freude und riefen, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Pfingsten ist uns gegeben, dass wir in allererster Linie lieben, wie er geliebt hat, Sünde überwinden. Und wenn wir ganz nah am Text der Apostelgeschichte bleiben, ist es zweitens, dass wir Kühnheit haben, Zeugnis zu geben. Dass wir Kühnheit haben, für den Namen Jesu zu stehen, selbst angesichts von Schlägen, angesichts von Leid, von Gefängnis, von Tod. Das ist Pfingsten. Der Heilige Geist ist nicht gegeben, dass du in der Versammlung so ein bisschen so ein schönes Kribbeln am Rücken hast. Oh ja, nichts gegen das Kribbeln. Lass dich kribbeln, lass dich grabbeln, fall um, roll dich, was auch immer, gar kein Problem. Nur hier ist nicht so viel Platz zum Rollen, aber ich habe überhaupt nichts gegen irgendwelche Manifestationen oder dass man die Gegenwart Gottes fühlt oder irgend sowas. Nichts dagegen, gar nichts. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weshalb der Heilige Geist gekommen ist. Und man muss aufpassen, weil es gibt noch jemand, der dir auch noch Kribbeln geben kann. Es gibt auch noch jemand, der dir auch Manifestationen schenken kann, sogar Gaben geben kann und die nicht vom Heiligen Geist kommen. Deshalb besinn dich doch zuallererst auf das, was wirklich wichtig ist. Denn dämonische Geister werden nicht wollen, dass du Sünde überwindest. Sie werden nicht wollen, dass du liebst. Sie werden nicht wollen, dass du für Jesus Christus Zeugnis abgibst. Inmitten von Leid. Ja, jetzt auf einer großen Konferenz, wo alle mir dann noch Geld geben und so, das ist easy. Das kann jeder. Wirklich. Brauchst du nur so ein gewisses natürliches Talent, ein bisschen cholerisches Auftreten noch dazu und dann die Tränendrüsen rechtzeitig noch pressen und dann gewisse Fragen suggestiv immer wieder wiederholen und dann erreichst du schon dein Ziel. Und dann klingelt die Kasse. Aber da, wo niemand hinguckt, wo dir niemand zujubelt, da, wo du alleine auf Arbeit stehst mit den Kollegen und die lachen dich aus, da zu stehen, dafür ist der Heilige Geist gekommen. Halleluja. Ich habe nichts dagegen, wenn die Kasse klingelt. Ne? Also ich muss immer gucken, nicht, dass es falsch verstanden wird. Also so wie, ja, wir brauchen jetzt hier kein Geld mehr geben. Oder ja, Halleluja. So, und dann möchte ich natürlich nicht die Gaben außer Acht lassen, auf die wir natürlich näher eingehen werden innerhalb der nächsten Monate. 1. Korinther 12 heißt es ab Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Ach, Halleluja, schon in diesen zwei Versen hast du wieder die Dreifaltigkeit, die dreieinige Gottheit. Es ist derselbe Geist, derselbe Herr, derselbe Gott. So nochmal einer, komm, die Bibel lehrt nicht die Dreieinigkeit. Okay, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprache, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. So der Heilige Geist möchte dir Gaben geben. Jedem persönlich, schließ dich mit ein. Das ist mal ein schönes Gebet für die stille Kammer. Danke Gott, dass du mir persönlich, also jetzt ganz persönlich, nicht meiner Frau und meinen Kindern und XY und das Gemeinde, sondern mir persönlich gibst du Gaben. Damit ich anderen dienen kann, damit andere Nutzen haben. Nicht um sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Guck mal, was ich hier für Gaben habe. Das ist eine Perversion von geistlichen Gaben, wenn sie nicht aus einem dienenden Herzen geschehen. So, der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Halleluja. Damit wir das zeitlich schaffen, gehen wir zu Nummer 6. Wir werden auf all diese Dinge wahrscheinlich noch näher eingehen. Genau. Punkt 6. Er ist der Geist der Erkenntnis. Der Heilige Geist ist der Geist der Erkenntnis. Ruach da'at. Ich habe es schon so oft erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Wenn die Bibel von Erkenntnis redet, auch da ist es wichtig, im Kontext zu gucken. Meistens, in den meisten Stellen, meint es nicht eine Kopferkenntnis, die ich mir aus einem schlauen Buch angelesen habe, und die ich jetzt im Kopf weiß, sondern es ist ein Erkennen aus Erfahrung gemeint. Ein Erkennen, was auf einer Beziehungsebene passiert. Ich habe auch schon bei der vorletzten Predigt, glaube ich, das erklärt. Da könnt ihr gerne hin zurückblättern in euren Notizbüchern und dann steht das wieder da. Der Heilige Geist offenbart göttliche Geheimnisse. Was ist ein Geheimnis? Ein Mysterium. Das griechische Wort Mysterium bedeutet etwas, was verborgen ist. Nicht ein Rätsel. Rätsel, das ist Sudoku. Ja? Es ist auch verborgen, aber wenn du dich richtig anstrengst, dann kommst du dahinter. Wenn du mal richtig deine grauen Zellen aktivierst, dann kannst du das lösen. Mit Gott ist es ganz anders. Und deswegen ist der Begriff Theologie immer mit Vorsicht zu genießen, oder man muss ihn richtig verstehen, denn es ist nicht so, dass man Gott studieren kann. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt schreibe ich mal alles raus und jetzt gucke ich mir die Bibelstellen an und jetzt hole ich mir noch Buch XY und Augustinus und bum bum und dann studiere ich das mal so richtig. Es kann sein, dass du jede Menge Fakten ansammelst und dass du Gott trotzdem überhaupt noch nicht kennst. Es geht um ein Kennenlernen in Beziehung aus Erfahrung. Der Heilige Geist offenbart die Geheimnisse des Herzens Gottes. Halleluja. Das ist so herrlich und so schön, sondern das würde eine Predigtreihe wert sein, darüber zu sprechen, dass Gott sich selbst verbirgt. Gott ist unsichtbar. Ja, wem ist das schon mal aufgefallen? Mir ist es schon aufgefallen. Man kann ihn nicht sehen, nicht wahrnehmen, man kann ihn nicht irgendwie anfassen. Und deshalb offenbart er sich. Und deshalb sagt auch, ich hatte ja gesagt, dass der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn Jesus offenbart. Und was sagt der Apostel Johannes im 1. Johannes? Was wir vom Wort des Herrn, vom Wort Gottes gesehen haben, was wir betastet haben, was wir gefühlt haben. In Jesus sehen, fassen wir an, wir fühlen den Vater selbst. Deswegen sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist ganz überrascht von dieser Frage von dem Judas, dem anderen Judas, nicht dem bösen Judas. Zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Deshalb ist ein Leben in Frieden, in Erfüllung, in Freude nur über Jesus Christus möglich. Weil du bist geschaffen, dem Vater zu begegnen. Du bist geschaffen, ihn zu kennen. Und das geht nur mit Jesus. Und weil Jesus nun nicht mehr hier ist, Halleluja, es ist gut, dass er nicht mehr hier ist, haben wir alle den Heiligen Geist. Er führt uns ein in die Erkenntnis Gottes. Paulus nennt ihn in Epheser 1, Vers 17 den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Manch einer ist vielleicht überrascht, was Paulus da betet in Epheser Kapitel 1. Das war ja die stärkste Erweckung in Ephesus, die stärkste Erweckung der biblischen Aufzeichnung, zumindest meiner Meinung nach. Es war eine Stadt, da haben 300.000 Menschen gewohnt, Riesenbibliothek, die hat man zum Teil, also die Fassade wieder aufgebaut, ich war immer da in Ephesus. Und also ganz fortschrittliche Stadt, eine der fortschrittlichsten in ganz Kleinasien, in der ganzen Türkei. Und es ist eine gewaltige Erweckung, die sie da erlebt haben. Und dann schreibt Paulus ihnen einen Brief viele Jahre später und sagt, ich bete für euch, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Obwohl ihr Erweckung erlebt habt, obwohl ihr selber Bibelschulen aufgemacht habt, obwohl ihr selber Missionare ausgesandt habt, bete ich immer noch für euch, dass ihr Gott erkennt, wie er wirklich ist. Wenn die Epheser das gebraucht haben, wir brauchen das auch. Du brauchst es, ich brauche das. Denn es ist nämlich ein fortwährender Prozess, der jetzt anfängt und in alle Ewigkeit wird es immer noch ein Prozess sein, dass wir Gott erkennen. Stell dir mal vor, in 10 Millionen Jahren, wir treffen uns im Himmel und wir werden uns darüber austauschen, was wir an diesem, ich weiß, es ist alles mit Zeit und so, aber was wir an diesem Tag von Gott Neues gesehen haben. Deswegen werden die 24 Ältesten im Thronsaal Gottes nicht müde. Die Seraphim, die Brennenden, über und über mit Augen bedeckt. Schauen Sie die Herrlichkeit des Herrn an. Der Heilige Geist macht möglich, dass auch wir ihn anschauen können. Dass auch unsere Herzensaugen, die verbogen sind, geöffnet werden können. Und deswegen ist eins der schönsten und einfachsten Dinge, die du tun kannst, ist in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist die Bibel zu lesen. Dir Zeit zu nehmen in deinem stillen Kämmerlein und dann zu sagen, Geist Gottes, zeige mir Jesus. Lies doch mal die Evangelien so. Zeig mir die Herrlichkeit von Jesus. Zeig mir, was ihn ausgemacht hat, warum er tut, was er tut. Die Taten zu sehen, das kann jeder. Dann hat Gott das gemacht und das gemacht und das gemacht. Aber was hinter dem Vorhang ist, warum er tut, was er tut, das ist das Entscheidende. Und das ist auch das, was am Ende in uns Liebe bewirkt. Ich liebe meine Frau nicht, oder der Beweis der Liebe meiner Frau sehe ich nicht an ihrem Aussehen, wie sie sich jetzt gerade kleidet. Manchmal machen das ja Frauen so, weil sie dem Mann gefallen wollen und so, aber das ist nicht der Beweis, sondern wenn ich verstehe, was in ihr vorgeht, wenn sie sich selbst ausdrückt, wenn sie ihre Gefühle Ausdruck verleiht und mir Einblick gewährt in ihr Herz, andersrum ist übrigens genauso, dann fühle ich mich geliebt. Psalm 103 heißt es, ich glaube Vers 4 oder 5. Er offenbarte Israel seine Taten, Mose aber seine Wege. Wege ist nur ein anderes Wort für Herz. Und warum war das so? Warum hat Israel ihn nur seine Taten gesehen? Mose war der Einzige, der gebetet hat. Zeig mir deine Wege. Zeig mir dein Herz. Warum tust du, was du tust? Was geht in dir vor, dass du dich immer wieder über uns erbarmst? Zeig mir deine Wege. Und als sie dann ans gelobte Land kam, hast du gesehen, dass Israel nur die Taten kannte. Voller Zweifel, voller Unglauben. Und diejenigen, die damals Durchblick hatten und ein bisschen vom Heiligen Geist Einsicht bekommen hatten, haben das gesehen, wie Josua, der am Ende seines Buches sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Ihr könnt ihm nicht dienen. Wenn wir das große Gebot erfüllen wollen, dass wir den Herrn lieben, brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir sehen, wer der Herr überhaupt ist. Du kannst niemanden lieben, den du nicht kennst. Geht nicht. Da bist du wie die Griechen, die dem unbekannten Gott einen Altar gebaut haben. Aber Gott will nicht unbekannt sein. Gott möchte sich offenbaren. Das ist der ganze Grund, weshalb wir Golgatha und das Kreuz haben. Ja, ich habe hier noch ein paar Bibelstellen. Matthäus 11, Vers 25 bis 27 spricht Jesus von dieser Offenbarungserkenntnis, wo er sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Setz doch da mal deinen Namen ein und sag, du willst mir, David, den Vater zeigen, offenbaren. Wir brauchen eine bewusste Abhängigkeit vom Heiligen Geist, besonders in den Dingen der Frömmigkeit und des Gottesdienstes. Bibel, Gebet, Gemeinschaft. Das sind die drei hauptsächlichen Dinge, die wir machen. Wir brauchen den Heiligen Geist da drin. Mike Bickle hat immer so schön den Satz geprägt, wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Und dann zum Abschluss in diesem sechsten Punkt, Hosea 4, Vers 6, da heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist ja eine Gerichtsbotschaft, die da ist. Und das heißt, Gott wird das Volk richten. Er wird das Land richten. Und mittendrin ist die Erklärung drin. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Nicht, weil sie zu wenig zur Schule gegangen sind, sondern weil sie ihren Gott nicht kennen. Und jetzt kommen wir zu siebtens. Dem wunderbaren Geist der Furcht des Herrn. Die Bibel hat so viel über die Furcht Gottes zu sagen, dass es jetzt schwer ist, das in 12 Minuten, naja, mal schauen mal. Ruach Yira Yahweh, der Geist der Furcht Gottes. Was ist Furcht Gottes? Oft gestellte Frage, jeder Bibelleser trifft früher oder später auf eine Bibelstelle, wo es von der Furcht des Herrn, von der Furcht Gottes, dass die Israeliten den Herrn fürchteten und so weiter. Es ist unvermeidbar, dahin zu kommen, auch im Neuen Testament. Und leider kursiert im besonders, also ich weiß, ich kenne nur den charismatischen Raum oder fast nur, da die Lehre, dass eine Lehre, die das ein bisschen verzerrt, das ganze Thema Furcht Gottes. Und dann wird oft gesagt, dass es nicht eine Furcht ist. Wenn ihr mal eine Predigt hört und da sagt jemand was, so wie, ja, wir wollen wissen, was Furcht ist, was meint Furcht? Das ist keine Furcht. Dann müssen bei euch schon mal die Alarmglocken angehen. Irgendwie, da scheint was nicht zu stimmen, das kann irgendwie nicht hinhauen. Die Furcht des Herrn ist nicht nur eine tiefe Ehrfurcht, ein Respekt. Das steht nirgendwo in der Bibel. Ich habe auch noch keinen Anlass gefunden, keine Bibelstelle irgendwie, die mich nur ansatzweise da irgendwie ins Grübeln gebracht hätte, ob die Furcht Gottes nicht nur ein tief empfundener Respekt und eine Ehrfurcht ist. Habe ich noch nicht gefunden. Das Problem ist, was wir haben ein Lehrkonstrukt von der Liebe Gottes, wo wir uns sehr wohl fühlen, was wir alle super toll finden, und dann liest du hier drüben Furcht Gottes und in deinem Kopf geht das nicht zusammen. Das heißt, du musst hier ein bisschen dran rumschrauben und dran rummodeln und da was übermalen und da ein bisschen was zurechtbiegen, damit das dann doch irgendwie dazu passt. Dazu sind wir nicht gerufen. Und das hat das Wort Gottes auch nicht nötig, dass wir daran rummodellieren und gucken, wie passt es denn jetzt in meine Lehre irgendwie rein. Und es ist auch wichtig, dass wir Widersprüche aushalten, Widersprüche in unserem Kopf. Erinnere mich dran, dass ich das gepredigt habe, Thomas. Halleluja. Wenn ihr wüsstet, was wir so diskutieren. Ach, okay. So, die Furcht des Herrn ist eine reale Furcht. Das griechische Wort ist wesentlich bekannter, Phobia. Wenn jemand eine Schlange- oder eine Spinnenphobie hat, dann hat jemand eine Heidenangst. Und wenn die Schlange, wir hatten das ja mal, Hauskreis oben. Ich habe die Story letztens Christine erzählt, Kati und ich, weil wir zu dritt nur Hauskreis hatten. Und wir hatten oben Hauskreis und da kam eine riesen fette Ratte, kam in die Wohnung gelaufen, bei Carsten in die Küche rein, aus dem Treppenhaus. Da war gerade die Rudolf-Renner-Straße, alles komplett ausgebuddelt. Die Ratten sind geflohen und wurden quasi in die Häuser gedrängt. Und da hatten wir jetzt nur diese riesen fette Ratte. Was passiert ist, da musste jemand nur sagen, da ist gerade eine Ratte in die Küche gelaufen. Sofort sind alle Frauen, also die Männer sind alle nur bleich geworden, ja, die fingen an zu zittern. Die Frauen sind sofort hochgesprungen auf das Sofa, auf die Stühle. Die Ratte könnte kommen. So, das ist Phobia. Wie kriege ich jetzt den Dreh hin zu, von der Rattenangst hin zur Furcht Gottes? Was habe ich aufgeschrieben? Die Furcht Gottes ist eine tatsächliche Furcht. Und sie widerspricht in keinster Weise der Wahrheit, dass wir Kinder Gottes sind. In keinster Weise. In jeder normalen, gesunden Vater-Kind-Beziehung gibt es einen Furchtanteil. Wenn das in deiner Vater-Kind-Beziehung nicht so ist, dann hast du ein Problem. Wenn das Kind machen kann, was es will, ohne dass es die Konsequenzen, die der Vater zieht, fürchtet, dann ist es, das ist nicht gesund und nicht normal. Und jeder Pädagoge wird dir das bestätigen. In der Schule ist übrigens dasselbe. Wenn mein Kind die Regeln, die ich gesetzt habe, wo ich gesagt habe, das möchte ich, dass du das befolgst, willentlich, nicht aus Versehen, nicht irgendwie, ach, mir ist was runtergefallen und bam, das ist überhaupt nicht das, was ich meine, sondern wenn willentlich ein Übertreten des Willens des Vaters geschieht, eine Rebellion, dann hat das Kind nachher Furcht vor dem Vater. Und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Alles andere ist nicht normal und nicht gesund. Bis das Kind kommt und sich demütigt und sagt, vergib mir, es tut mir leid oder Entschuldigung oder was auch immer. Das ist normal und genauso ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Gott kann Sünde nicht ausstehen. Er verabscheut Sünde bis auf das Tiefste. Er hasst das Böse. Lasst uns mal Sprüche Kapitel 8, Vers 13 aufschlagen. Die Furcht des Herrn bedeutet es, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Gott hasst verschiedene Dinge. Aus der Tiefe seines Herzens, weil er Liebe ist, nicht obwohl er Liebe ist, sondern weil er Liebe ist, hasst er das Böse. Ich habe sie gesehen, die Teenager auf dem Amalie-Dietrich-Platz, drogenabhängig. Glaub mir, wenn ich die Mütter frage, weil die Väter sind meistens weg, wenn ich die Mütter fragen würde, wie findest du die Drogen? Was sagt die Mutter, wenn sie ihren Sohn wirklich liebt? Ich hasse es. Es ist ein Teufelszeug. Wenn ich als Kind Gottes meinen Vater liebe, möchte ich ihm gehorsam sein. Und ich möchte nicht die Dinge tun, die er hasst. Weil wenn ich nämlich die Dinge anfange zu tun, die er hasst, gerate ich quasi in das Schussfeld seines Hasses. Und weil er mich liebt, will er mich da raushalten. Weil er mich liebt, gibt er mir Konsequenzen, zieht er Grenzen, gibt uns Gebote. Was sagt Jesus? Liebt ihr mich? Dann macht, was ihr wollt, das ist ja alles so schön. Nein, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. So, und das ist das Wesen der Furcht des Herrn. Eine Furcht vor Gott, weil er Sünde nicht akzeptieren wird. Er wird Sünde nicht dulden. Und deshalb fürchte ich ihn, und wie Psalm 2 sagt, haben wir heute Morgen schon im Gebet zitiert, frohlocke mit Zittern. Na, entweder du frohlockst oder du zitterst. Muss ich jetzt mal entscheiden. Nee, das geht beides. Und in echter christlicher Nachfolge ist beides vereint. Ich fürchte Gott und ich freue mich. Furcht des Herrn. Und wenn du das einfach mal in deine Konkordanz aufschlägst und nachschlägst, was die Furcht des Herrn bedeutet, und einfach nur mal das Wort stehen lässt, dann wirst du die Schätze entdecken, die da drin stehen. Die Furcht des Herrn hat die gewaltigsten Verheißungen, die Schrift kennt. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn sind Reichtum, Ehre und Leben. Jetzt mag der Oberfromme daherkommen, ja, in der Ewigkeit. Warum nicht die Verheißung für hier und jetzt nehmen? Im Himmel fürchten wir ihn eh alle. Weil dann offenbar wird, weil wir dann klar sehen, nicht wie mittels eines Spiegels, sagt Paulus. Lies mal, wie Jesus mit seiner Gemeinde redet in Offenbarung 2 und 3. Und du wirst sehen, er ist zu lieben und zu fürchten. Nicht als Widerspruch, sondern als perfekte und vollkommene Einheit. Und übrigens trifft das auch Jesus selbst zu. Lest mal den Bibelvers weiter, Jesaja 11, Vers 2, lest mal Vers 3. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. So, komm, das können wir noch aufschlagen, dann kommen wir langsam zum Ende. Jesaja 11. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Halleluja, das ist Jesus, unser Messias. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt ging, wegen der massiven Verprägung bei so vielen Predigten und Richtungen im Leib Christi, ist das, denke ich, ein herausforderndes Thema, womit wir uns da befassen müssen. Aber das wäre doch ein Gebet. Wenn du sagst, nee, damit stimme ich nicht überein, hast du natürlich völlig das Recht dazu. Du kannst sagen, das ist Quatsch, was der David erzählt hat. Ich bleibe bei meiner Ehrfurcht und bei meinem Respekt. Aber dann bete doch mal das Gebet. Herr, schenke mir Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Ich will, wenn du jetzt unsicher bist und denkst, Moment, stimmt das jetzt alles gar nicht, was ich dachte? Mache dich auf die Suche, nimm die Herausforderung an. Forsche das Wort Gottes aus, geh ins Gebet. Schenke mir Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Dass es dann nichts mehr Schlimmes ist, was der Vater lieber entgegensteht, sondern eine vollkommene, herrliche, göttliche Sache ist. Der Heilige Geist fürchtet den Herrn selbst. Er wird nie etwas tun, was gegen den Willen des Vaters, gegen den Willen des Sohnes ist. Und wenn ich sage gegen den Willen, dann meine ich gegen sein Wort. Nie, nie. Wenn der Heilige Geist dir sagt, oder wenn du denkst, der Heilige Geist spricht zu dir, wenn du Frieden hast mit Sünde, glaub mir, das ist nicht der Heilige Geist. Es ist ein Fake, eine Kopie. Schmeiß es von dir, sag Satan hinter mich. Es ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist fürchtet die Gottheit selbst und er legt die Furcht des Herrn in uns hinein. Das ist eine der zentralen Verheißungen des neuen Bundes aus Jeremia 32. Hat das nicht Jana gestern vorgelesen? Jeremia 31, bei der Taufe. Ja. Und ich werde ihnen ein Herz und eine Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Halleluja. Gut. Thomas, kannst du nach vorn kommen? Ich würde gerne diese Predigt heute mit einem Gebet abschließen und der ganze Sinn dieser Predigtreihe ist, dass wir auf der einen Seite ein biblisches Verständnis vom Heiligen Geist bekommen und auf der anderen Seite, dass wir auch ein Verlangen entwickeln in unserem Herzen nach der Fülle des Heiligen Geistes. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, wie es jetzt gerade ist und wie die Dinge so laufen, sondern dass wir merken, okay, da ist noch so viel mehr. Und vielleicht können wir jede dieser Predigten abschließen mit einem Gebet, wo wir um diese ganze Fülle Gottes im Heiligen Geist bitten. Wo wir sagen, ja, wir wollen nicht nur 10% und so ein klein bisschen, dass wir irgendwie gerade so in den Himmel kommen, sondern wir wollen das Ganze, wir wollen das ganze Programm. Wir wollen den ganzen siebenfältigen Heiligen Geist als diesen siebenfältigen Heiligen Geist erleben, erfahren. Und Paulus sagt im Epheser Kapitel 4, werdet ständig, dass dieses fortwährende Zeit von Gott, ständig voller Geist. Da gibt es nicht einen, ach, ich habe das schon, für mich ist das abgehakt, sondern da ist mehr für die, die bitten. Da ist mehr für die, die anklopfen. Da ist mehr für die, die suchen. Wir singen ein herrliches Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Und vielleicht kannst du da in deinem Herzen einfach das für dich festmachen, wenn du das willst, selbstverständlich. Ich würde das ja nicht befehlen oder irgendwie dir vorschreiben. Du kannst sagen, komm, du Geist der Wahrheit, in mich hinein, in mein Herz. Fülle mich neu, meine Gedanken, meine Gefühle. Alles soll unter deiner Ordnung sein. Ich will neu erleben, dass du alles vermittelst, was Jesus mir geben möchte. Und dann für diejenigen, die wollen, können wir auch gern noch dann im Anschluss beten für diese Fülle des Heiligen Geistes. Genau. So, ich bete noch. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen wunderbaren Heiligen Geist. Ich danke dir für deinen Geist, der in uns hineingegeben ist. Der alles das, was Jesus ausmacht, was seine Schönheit, sein Heil, alles, was Golgatha für uns erworben hat, was in der Auferstehung Christi liegt, all diese Dinge kommen und werden transportiert durch den Heiligen Geist. Herr, so geben wir uns dir neu hin als den Geist, wohl wissend, dass wir das nicht irgendwie vorsichtig und mit Angst beten müssen, weil du gesagt hast, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? So bitten wir dich heute, gib uns den Heiligen Geist, fülle uns mit der ganzen Fülle und verherrliche dich in unserem Leben.
Schmach begann, da fängt an.